HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Heute stellen wir neue Hörbücher zu Werken bekannter sowie weniger bekannter Autoren vor. Zu ersteren gehört auf jeden Fall Klaus Mann. Weniger bekannt dürfte Louis Penny sein. Dazu später mehr. Dann gibt es eine spannende zeitgenössische Adaption von Franz Schuberts Winterreise und wir haben auch wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich sowie unser Hörrätsel am Ende der Sendung. Beginnen wir aber mit Klaus Mann, dem ältesten Sohn von Katja und Thomas Mann, der Deutschland nach Hitlers Machtübernahme verließ und nach Frankreich und in die USA emigrierte. Im Exil schrieb er dann auch seine wichtigsten Romane, unter anderem Mephisto. Dorothee Meyer-Karweg, im Mittelpunkt des Romans Mephisto steht der Schauspieler und spätere Intendant Hendrik Höfgen. Doch jeder dachte bei der Veröffentlichung des Romans an Gustav Gründgens. Ist er die Vorlage, die wahre Vorlage für die Romanfigur Hendrik Höfgen?
Also Klaus Mann selbst hat ja betont, dass alle Personen dieses Romanes, also auch dieses Hörbuchs, keine Porträts seien, sondern Typen darstellen würden. Aber die Idee für den Roman spricht eine andere Sprache. Klaus Mann war als Exilant oft in Geldsorgen und suchte dann nach einem neuen Romanstoff. Und der Schriftsteller Kollege Hermann Kesken schlug ihm dann vor, schreib doch über den Staatstheaterintendanten Gustav Gründgens. Mit dem verband Klaus Mann auch so eine Art Hassliebe. Man kannte sich seit langem. Gründgens war beispielsweise mit Klaus Manns Schwester Erika verheiratet gewesen. Man hatte auch gemeinsam mit Pamela Wedekind Theater gespielt. Und Klaus Mann hatte den kometenhaften Aufstieg von Gustav Gründgens in der NS-Zeit genau verfolgt. Ja, also Gründgens ist schon die Vorlage und viele andere Personen des Romans lassen sich ebenfalls auf reale Menschen zurückführen. Im Internet findet man dann auch für viele Personen des Romans die realen Entsprechungen. Aber es bleibt ein Roman, keine Biografie.
So, und jetzt, weil man doch gelegentlich vergisst, was ist das genaue Thema des Romans? Um was geht es?
Ja, es ist ein Roman über einen Karrieristen, also einen Menschen, der seine eigenen Überzeugungen hinten anstellt und mit dem Bösen schlechthin einen Pakt eingeht, um nach oben zu kommen. Gleichzeitig ist der Roman aber nicht so ganz eindimensional. Also die Hauptperson Hendrik Höfgen versucht auch, Menschen vor dem Zugriff der Nationalsozialisten zu retten, zum Teil auch erfolgreich.
Und damit haben wir auch den politischen Hintergrund. Das ist sehr real, die NS-Zeit.
Ja, auch die politischen Größen der NS-Zeit kommen vor, allen voran beispielsweise Hermann Göring und seine Frau Emmy Göring, im Roman genannt Lotte Lindenthal, eine minder gute Schauspielerin, bevor sie dann geheiratet hat. Und dann kommt auch Görings Gegenspieler Goebbels vor, der Propagandaminister und viele andere mehr. Die Geschichte beginnt 1936, also in dem Jahr, in dem der Roman auch veröffentlicht wurde, mit der prunkvollen Feier des Geburtstags des preußischen Ministerpräsidenten Göring im Berliner Opernhaus. Gastgeber ist dieser Hendrik Höfgen, inzwischen eben Staatstheaterintendant, also auf der Höhe seiner Karriere. Und wir hören eine kleine Szene von der Geburtstagsfeier. Der Propagandaminister, der Höfgen eigentlich nicht leiden kann, ist gerade eingetroffen.
Wie geht es Ihnen, mein lieber Höfgen? Fragte der Propagandaminister anmutig lächelnd den Intendanten. Auch der Intendant lächelte, aber nicht gleich bis zu den Ohren hinauf, sondern mit einer Vornehmheit, die fast schmerzlich wirkte. Ich danke Ihnen, Herr Minister. Er sprach leise, etwas singenden Tones, dabei äußerst akzentuiert. Der Minister hatte seine Hand noch immer nicht losgelassen. »Darf ich mich nach dem Befinden Ihrer Frau Gemahlin erkundigen?« sagte der Intendant. Und nun musste sein hoher Gesprächspartner endlich ein ernstes Gesicht machen. »Sie ist heute Abend ein wenig unpässlich.« Dabei ließ er die Hand des Senators und Staatsrats los. Dieser sagte wehmütig, »wie leid mir das tut.« Natürlich wusste er, was allen hier im Saal bekannt war, dass die Frau des Propagandaministers völlig verzehrt und innerlich verwüstet war von Eifersucht auf die Gattin des Ministerpräsidenten. Da der Diktator selber unverehelicht blieb, war das angetraute Weib des Reklamechefs die erste Dame im Reiche gewesen und sie hatte diese ihre gottgewollte Funktion mit Anstand und Würde erfüllt, Ihr Todfeind konnte es nicht bestreiten. Dann aber kam diese Lotte Lindenthal daher, eine mittlere Schauspielerin, jung war sie auch nicht mehr, und ließ sich heiraten von dem prachtliebenden Dicken. Die Frau des Propagandaministers litt unbeschreiblich. Man machte ihr den Rang der ersten Dame streitig. Eine andere drängte sich vor. Mit einer Komödiantin war ein Kult getrieben, als ob die Königin Luise auferstanden wäre. Immer wenn es eine Veranstaltung zu Lottes Ehren gab, ärgerte sich Frau Reklamechef so ungeheuer, dass sie Migräne bekam. Auch heute Abend war sie im Bett geblieben. Gewiss hätte sich ihre Frau Gemahlin hier sehr gut unterhalten. Höfgen machte immer noch die feierliche Miene. In seinen Worten war von Ironie keine Spur zu finden. Zu schade, dass der Führer absagen musste. Auch der englische und der französische Botschafter sind verhindert. Mit diesen Feststellungen, die er in sanftestem Tone vorbrachte, verriet Höfgen seinen eigentlichen Freund und Gönner, den Ministerpräsidenten, dem er all seinen Glanz zu danken hatte, an den eifersüchtigen Propagandaminister. Diesen aber hielt er sich für alle Fälle in der Reserve.
Ja, und wir hörten hier den Schauspieler Jens Harzer als Interpreten. Und nach dieser Geburtstagsszene geht es dann 10 Jahre zurück ins Jahr 1926. Zum Beginn der Karriere Hendrik Höfgens, da spielt und inszeniert er am Hamburger Künstlertheater und ist dort auch mit dem Kommunisten Otto Ulrichs befreundet. Beide planen ein revolutionäres Theater, was dann aber nie zustande kommt. Und dieser Otto Ulrichs, der steht übrigens für den Schauspieler und Kommunisten Hans Otto, der später von den Nazis verhaftet wurde, dann durch Intervention von Gustav Gründgens nochmal freikam, dann aber später wieder verhaftet und von den Nazis auch umgebracht wurde. Ja, dann wird Höfgens weiterer Lebens- und Karriereweg geschildert, seine Heirat mit Barbara Bruckner, die natürlich Erika Mann darstellt. Barbara Bruckner gehört dem liberalen Bürgertum an und ihr Vater Geheimrat Bruckner steht natürlich für Thomas Mann und Barbaras Jugendfreund Sebastian steht für Klaus Mann selbst. Die Ehe zwischen Höfgen und Barbara Bruckner wird immer schwieriger, es kommt immer wieder zum Streit. Eines Tages auch deswegen, weil sich Barbara mit Hans Miklas intensiv unterhält, einem Schauspieler, der offen mit den Nazis sympathisiert und auf Juden schimpft. Und hier hören wir jetzt noch einen Ausschnitt des Streits von Hendrik mit Barbara.
Barbara sagte leise, ich gebe es zu, der Junge tut mir ein bisschen leid und er interessiert mich ein bisschen. Er ist krank und ehrgeizig und er hat nicht genug zu essen. Ihr behandelt ihn schlecht. Du und deine Freundin Herzfeld und die anderen. Er sucht etwas, woran er sich klammern und aufrichten kann. So ist er zu diesem Wahnsinn gekommen, den er jetzt so stolz seine Gesinnung nennt. Hendrik musste höhnisch durch die Nase lachen. Wie viel Verständnis du aufbringst für diesen Lausekerl. Wir behandeln ihn schlecht, das ist köstlich. Wenn ich dergleichen nur höre, hast du denn keine Vorstellung davon, wie er und seine Freunde uns behandeln würden, wenn das Pack an die Macht käme?
Und dann kommt das Pack an die Macht und ausgerechnet Hendrik Höfgen geht dann den Teufelspakt ein und verrät dann Werte, für die er einst eintrat. Er wird dann zum Höfling, zum Affen der Macht, zum Clown zur Zerstreuung der Mörder, wie Klaus Mann das dann beschrieb.
Jetzt haben wir zweimal den Sprecher gehört, Jens Harzer. Eine ganz eigentümliche Sprechhaltung, finde ich, so als würde er seinen Hörer auffordern, mitzukommen, in ein Nebenzimmer zu setzen und jetzt erzähle ich dir mal ganz im Geheimen und ganz verschwiegen eine Geschichte. Mir gefällt das. Wo sehen Sie die Vorzüge oder Nachteile?
Ja, also ich finde auch, das ist eine ganz eigentümliche, ganz besondere Stimme und einer unserer Juroren der H2-Hörbuch-Bestenliste hat geschrieben, die Stimme sei luzid, also so durchsichtig und das finde ich eine gute Beschreibung. Er spricht sehr klar und ich habe das Gefühl, dass er den Text bis ins kleinste Detail so durchdrungen hat. Also in der ersten Szene, die wir gehört haben, diesem Dialog zwischen dem Propagandaminister und Hendrik Höfgen, erleben wir zwei Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht leiden können und da ist so alles drin stimmlich. Die Ironie, so ein bisschen was leicht Devotes, eine gewisse Anspannung, darüber gelegt, aber auch so ein leichter Snobismus. Also ich finde, das ist eine ganz wunderbare Interpretation.
Auf jeden Fall ganz große Sprecherkunst, das können wir uns hier wirklich überzeugen. Der Roman selbst, natürlich hat sein Alter, aber wie es immer so ist mit hochwertig erzählten Stoffen, sowas wird ja nicht, sowas vergilbt ja nicht. Das bleibt spannend.
Ja, finde ich auch. Also es ist nicht nur ein zeitkritisches Panorama der Zustände in und vor der NS-Zeit, sondern ja auch irgendwie eine zeitlose Geschichte von Anpassung und Widerstand. Und das Besondere ist ja auch, dass Höfgen eben nicht nur negativ geschildert wird. Klaus Mann betrachtet seinen Helden mit so einer gewissen Verachtung und aber auch Faszination. Und das macht den Roman zeitlos und auch heute noch lesens- und hörenswert. Naja, und dazu kommt hier die sehr präzise und hervorragende Interpretation. Der Roman ist ja auch zum Glück ungekürzt und kam, finde ich, deswegen auch zu Recht auf den ersten Platz der H2 Hörbuchbestenliste vom Mai.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Kawick, für all die Einschätzungen und Auskünfte. Wir sprachen über das Hörbuch Klaus Mann, Mephisto, mit dem Sprecher Jens Harzer. Das sind zwei MP3-CDs, wir haben es gehört, ungekürzte Lesung. Das bedeutet in diesem Fall 13 Stunden, 43 Minuten Hörzeit. Der Preis für dieses Hörbuch, 20 Euro, erschienen ist es bei Ruf Music Tacheles. Wir kommen nun zu der Schriftstellerin Louise Penny und zur Hörbuchfassung ihres Krimis Das Dorf in den roten Wäldern. Dorothee Meyer-Kawick, die Autorin Louise Penny, eingangs habe ich es schon erwähnt, ist in Deutschland noch recht unbekannt. Was können Sie uns über sie sagen?
Ja, sie ist 1958 in Kanada geboren, in Toronto. Sie ist Journalistin und Krimiautorin. Und der Krimi Das Dorf in den roten Wäldern erschien auf Englisch im Jahr 2005 unter dem Titel Still Life und wurde dann ins Deutsche übersetzt, kam 2006 unter dem Titel Denn alle tragen Schuld im Limes Verlag erstmal raus und 2018 dann neu unter dem jetzigen Titel im Kampa Verlag als Buch. Und für den Krimi bekam Louise Penny mehrere Preise. Sie hat danach noch einige Krimis in dieser Reihe geschrieben. Sie ist in Kanada also schon recht bekannt, in Deutschland aber eben noch nicht.
Und wir sind schon mitten dabei, das zu ändern. Dorothee Meyer-Kawick, um was geht es in dem Krimi, Das Dorf in den roten Wäldern?
Das Dorf in den roten Wäldern ist ein kleines, fiktives Dorf in den Wäldern um Quebec. Three Pines heißt dieses Dorf und das wird an sich bewohnt von netten Bewohnern. Doch viele von ihnen haben doch so ihre Geheimnisse und die offenbaren sich, als die 76 Jahre alte Jane Neal, eine ehemalige Lehrerin im Wald am Rand des Dorfes, tot aufgefunden wird. Und zu der Toten wird dann Chefinspektor und der Leiter der Mordkommission von Quebec Armand Gamache gerufen und der besieht sich nun die Leiche.
Seine dunkelbraunen Augen verwalten auf ihren mit Altersflecken übersäten Händen. Kräftige, braun gebrannte Hände, die von Gartenarbeit zeugten. Keine Ringe an den Fingern und auch keine blassen Stellen, die darauf hinwiesen, dass sie welche getragen hatte. Er erhob sich mit Beauvoirs Hilfe und fragte, wurde sie ausgeraubt? Vermutlich nicht. Mr. Hadley sagt, sie trug niemals Schmuck und hatte nur selten eine Handtasche bei sich. Er meint, wir fänden sie bei ihr zu Hause. Hausschlüssel? Nein, kein Schlüssel. Aber auch dafür hat Mr. Hadley eine Erklärung. Er sagt, dass die Leute hier in der Gegend ihre Häuser niemals abschließen.
Das werden sie von nun an wohl tun.
Gamache beugte sich über die Leiche und starrte auf die winzige Wunde. Kaum groß genug, dass daraus das Leben aus einem Menschen entweichen konnte, sollte man meinen. Sie war nur wenig größer als die Spitze eines kleinen Fingers.
Ja, wir hörten hier den Schauspieler Hans-Werner Meyer als Interpreten. Und dann stellt sich heraus, dass diese Jane Neal mit einem Pfeil getötet wurde. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist es ein Jagdunfall einfach gewesen? Denn in den Wäldern rund um das Dorf wird auch mit Pfeil und Bogen gejagt. Oder ist es eben doch Mord? Und Armand Gamache und sein Team wollen das natürlich klären.
Das ist eine Krimireihe, Dorothee Meyer-Kawick. Und eine Krimireihe lebt in der Regel von der Hauptfigur, das ist meistens der Kriminalkommissar, und mit dem steht und fällt so vieles. Was ist das für ein Typ, dieser Armand Gamache?
Also ich finde es sehr angenehm, dieser Armand Gamache ist ein freundlicher Mensch. Er ist sehr erfolgreich und besonders jüngere Kollegen haben regelrecht Ehrfurcht vor ihm. Aber er ist ein Teamplayer, der andere auch zum Zug kommen lässt.
Ja, Sie sagten gerade, der Krimi entzündet sich an der Frage Jagdunfall oder Mord. Naja, die Frage beantwortet sich, denke ich, von selbst.
Ne? Ja, bei einem Krimi muss es natürlich ein Mord gewesen sein, ja. Und es stellt sich dann heraus, dass ein Gemälde von dieser Jane Neal zur Lösung beiträgt. Denn diese Jane malte seit vielen Jahren, aber bislang bekam niemand ihre Bilder zu Gesicht. Sie machte ein richtiges Geheimnis aus ihrer Malerei. Dann aber kurz vor ihrem Tod wollte sie eines ihrer Bilder bei der Art Williamsburg ausstellen. Das war so eine Art Kunstverein in diesem Dorf Three Pines. Und wer dort ausstellen will, der muss seine Bilder einer Kommission präsentieren. Und in dieser Kommission sitzen unter anderem Clara und Peter. Das ist ein verheiratetes Paar, beide ebenfalls Künstler. Clara war auch sehr gut mit Jane befreundet. Und wir hören nun die Stelle, in der das Bild von der Kommission begutachtet wird.
Dieses Bild trägt den Titel Faraday, las Elise aus ihren Notizen vor. Es stammt von Jane Neal aus Three Pines, die seit vielen Jahren die Art Williamsburg unterstützt. Mit Faraday reicht sie zum ersten Mal ein eigenes Werk ein. Elise sah sich in der Runde um. Irgendwelche Kommentare? Es ist wunderbar, log Clara. Die anderen sahen sie überrascht an. Von der Staffelei blickte sie eine ungerahmte Leinwand an. Das Motiv war unverkennbar. Die Pferde sahen wie Pferde aus, die Kühe wie Kühe und auch die Menschen darauf waren identifizierbar. Und zwar nicht nur als Menschen, sondern als ganz bestimmte Bewohner des Dorfes. Nur waren es alles Strichmännchen. Gut, vielleicht einen evolutionären Schritt weiter als Strichmännchen. In einem Krieg zwischen Strichmännchen und den Figuren auf Faraday würden die Faraday-Leute gewinnen, einfach weil sie ein paar Muskeln mehr hatten. Und Finger. Aber auch sie lebten nur in zwei Dimensionen. Während Clara versuchte, den Schock zu verdauen und keine naheliegenden Vergleiche zu ziehen, konnte sie sich doch nicht des Eindrucks erwehren, dass hier jemand eine Höhlenmalerei auf Leinwand übertragen hatte. Falls Neandertaler Jahrmärkte veranstaltet hatten, dann mussten sie genau so ausgesehen haben. »Mon Dieu, das kann ja meine Vierjährige besser«, sagte Henri Lariviere und zog damit einen der naheliegenden Vergleiche, vor denen Clara sich gescheut hatte.
Tja, das ist eben hier die Frage, ob das hohe Kunst ist oder, ja, doch eher weg kann. Peter und Clara setzen jedenfalls durch, dass das Bild dann doch gezeigt werden kann. Und es stellt sich heraus, mit dem Bild hat es eine besondere Bewandtnis. Es zeigt den Tag, an dem James' gute Freundin Timmer gestorben ist. Timmer war in etwa so alt wie Jane, also schon über 70. Sie hatte Krebs im Endstadium. Und trotzdem war es sehr überraschend, dass sie ausgerechnet an diesem einen Tag starb.
Das riecht jetzt danach, dass es also nicht nur Janes Tod aufzuklären gilt, sondern auch den von Timmer.
Ja, das könnte sein. Die Frage ist erst einmal, hatte die eigentlich doch so allseits beliebte Jane vielleicht doch Feinde? Und welcher der Dorfbewohner ist zu solch einer kaltblütigen Tat fähig gewesen, also sie umzubringen? Gamache beginnt an der Oberfläche dieser perfekten Idylle des Örtchens zu kratzen und entdeckt eben viele Geheimnisse der Bewohner von Three Pines. Das Ende ist dann sehr furios und überraschend.
Als Sprecher hörten wir hier den Schauspieler Hans-Werner Mayer. Bei ihm fällt mir wieder so ein altes kleines Schauspielerproblem auf. Er ist in der wörtlichen Rede sehr stark, sehr präsent, sehr unterschiedliche Figuren. Als Erzähler, ja nicht schlecht, aber sehr neutral. Mein Eindruck, Ihr Eindruck?
Ja, er fällt jetzt nicht als die Entdeckung des Jahres auf, als Hörbuchsprecher. Aber ich finde schon ganz angenehm, dass er nicht Spannung mit Schnelligkeit verwechselt. Er lässt sich schon Zeit, ohne dass es langweilig wird. Er hat eine angenehme, ruhige Stimme, so kann man es sagen. Nicht so gut fand ich, dass er eine Figur so mit so einem norddeutschen Akzent angelegt hat. Das hat mich ein bisschen irritiert. Das Ganze spielt ja in Kanada. Aber sonst doch, man kann ihm gut zuhören.
Also unter dem Strich steht ein insgesamt guter Start in dieser Krimireihe.
Ja, durchaus. Also es fiel mir schon schwer, eine Pause zu machen beim Hören. Kleine Abstriche würde ich machen bei der Übersetzung. Da gibt es durchaus grammatikalische Schwächen hin und wieder. Aber das ist schon durchaus spannend erzählt. Und man folgt gerne der Geschichte in dieser kleinen Gemeinde in Kanada.
Louis Penny, das Dorf in den roten Wäldern, der erste Fall für Gamache, übersetzt aus dem Kanadischen von Andreas Stumpf und Gabriele Werbeck. Der Sprecher ist Hans-Werner Mayer. Dieses Hörbuch umfasst 7 CDs. Das sind etwas über 9 Stunden Hörzeit. Zum Preis von knapp 20 Euro ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen. In der Hörbuchzeit von HR2 Kultur kommen wir nun zu einem Klassiker, aber eigentlich ist er in diesem Fall nur Ausgangsstoff für eine sehr moderne zeitgenössische Adaption. Doch Thema Karwick, wir sprechen nun über die CD Deutsche Winterreise, Liederzyklus mit Geschichten von Menschen im Abseits. Als Autoren werden genannt Schubert, Müller, Weiler. Hinter Schubert, klar, verbirgt sich natürlich Franz Schubert, hinter Müller der Dichter Wilhelm Müller, dessen Gedichte Schubert vertonte, aber nun kommt noch eine dritte Person hinzu. Wer ist dieser Weiler?
Das ist der Projektkünstler Stefan Weiler. Weiler hat diesen Liederzyklus Winterreise von Schubert genommen und ihn mit Aussagen von Obdachlosen und anderen gesellschaftlich Abgehängten verwoben. Ausgangspunkt war folgendes. Stefan Weiler war mal Pressereferent bei der Diakonie in Wiesbaden und seine Aufgabe war es, soziale Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Stefan Weiler hat 10 Jahre lang in über 30 Städten Obdachlose und sozial ausgegrenzte Menschen getroffen und deren Gedanken, Gefühle und Geschichten sich angehört und dann in eigene kurze Texte gefasst.
Das heißt dann aber, er hat die Aussagen umformuliert, man hört nicht die Originalstimmen.
Ja, genau. Also er hat die Aussagen so leicht umformuliert, von Schauspielern dann noch nachsprechen lassen und mit der Musik Schuberts oder allein den Liedtexten Müllers kombiniert. Und das hört sich folgendermaßen an. Als erstes hören wir noch einmal Jens Harzer.
19:07 Uhr, ein Dienstag im Winter. Gleich ist es soweit. Ich stehe mit Koffer vor der Unterkunft. Ich laufe nochmal die Straße entlang und überlege, wie fange ich an. Ich bin Herr sowieso, ich bin arbeitslos. Meine Frau hat sich gehen lassen und ich mich auch. Und seit heute bin ich wohnungslos. Ich war noch nie an einem Ort wie diesen und ich will hier eigentlich auch gar nicht sein. Das alles könnte ich sagen. 20:09 Uhr. Ich stehe wieder vor dem Obdachlosenheim und suche immer noch die Worte. Nur ein Schritt, dann bin ich einer von denen. 20:11 Uhr. Ich drücke die Klingel, jemand öffnet die Tür. Ich hole tief Atem und höre meine Stimme sagen, guten Abend, ist hier wohl der Platz für einen wie mich? Schon war ich drin und fand seither nicht wieder raus. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Ich kann zu meiner Reisen nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit.
Ja, da hörten wir Jens Harzer als erstes Beispiel von dieser CD, die für mich wirklich eine Entdeckung ist, das sage ich schon mal vorab. Im zweiten Ausschnitt geht es um die Sehnsucht nach einem Brief von einem lieben Menschen, doch die Realität der finanziell in Bedrängnis Geratenen sieht ganz anders aus.
Sehr geehrter Herr, hiermit fordern wir Sie letztmalig.
Sehr geehrte Frau, sollten Sie dieser Zahlungsaufforderung nicht, hat uns veranlasst die Zwangsvollstreckung.
Die uns zustehende Forderung bisher nicht bezahlt. Diese beträgt per März.
Den Gesamtrückstand haben wir auf den beiliegenden Überweisungsträger berücksichtigt und erwartet.
Wir beabsichtigen deshalb einen Mahnbescheid beim zuständigen Amtsgericht
zu beantragen. Dies wäre für Sie mit erheblichen Mehrkosten.
Zu unserer Forderung fallen noch zusätzliche Gerichtskosten.
Anwaltskosten. Wenn Sie weitere Kosten vermeiden wollen.
Widerspruchsfrist.
Sehr geehrter, die Stromrechnung wiederholt nicht ausgeglichen, gezwungen, die Leistung einzustellen. Ihre Bewerbungsunterlagen führen wir zu unserer Entlastung der Vernichtung zu.
Treten wir unseren Mandanten in der Sache.
Ihre Mietrückstände umfassen.
Zu unserem Bedauern vom Recht zur Kündigung.
Wir geben Ihnen letztmalig die Gelegenheit.
Sollten Sie inzwischen gezahlt haben, so betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Ersatzhaft.
Mit freundlichen Grüßen.
Von der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt? Mein Herz.
Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz.
Ja, diese Realität der amtlichen Briefe hat Stefan Weiler dann kombiniert mit dem Gedicht Die Post von Wilhelm Müller, in dem ein Mann eben auf einen Brief seiner Liebsten wartet. Und hier haben wir viele weitere Sprecher gehört, nämlich unter anderem Wolfram Koch und Birgitta Asheuer und Eva Mattes. Und am Klavier hörten wir Hedayet Jedikar.
Diese Kombination, also Liederzyklus Winterreise, dann mit den umformulierten Aussagen der Ausgegrenzten zu kreuzen, die Obdachlosen sind nachgesprochen von bekannten Schauspielern, das geht ziemlich direkt ins Ohr und, ich muss zugeben, auch ins Herz. Mhm. Ja. Man könnte nun aber vielleicht auch denken, naja, lenkt das nicht ein bisschen vom eigentlichen Thema, dem Leben der Menschen auf der Straße, ab? Weil es ja eine sehr ästhetisierte Adaption ist.
Genau, also beim ersten Hören war ich unglaublich beeindruckt von dieser Kombination von hervorragenden Stimmen, den passenden Liedtexten, der Klaviermusik. Das ist alles sehr, sehr stimmig, sehr, sehr eindrücklich. Aber ich habe mich eben auch gefragt, warum nicht die Originalaussagen und die Originalstimmen? Man könnte da eventuell sagen, dies negiert noch einmal diese Abgehängten. Man traut ihnen wieder nicht zu und es würde natürlich auch ungeschliffener, unbeholfener klingen, auch kantiger. Aber ich finde, durch diese Transformation, durch diese Umformulierung und Interpretation durch sehr gute Schauspieler werden die Aussagen auch noch mal einerseits deutlicher und die Einzelschicksale werden beispielhafter. Letztendlich war für mich diese Winterreise von Stefan Weiler eine ganz große Entdeckung, ein sehr eindrückliches Hörstück. Und es ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Man bekommt dabei auch das beklemmende Gefühl, es braucht nicht viel, um selbst in solch eine prekäre Situation zu geraten.
Wenn der Begriff nicht schon so abgedroschen und ausgequetscht wäre, würde ich sagen, ganz großes Hörkino, muss man hier sagen, für dieses Werk, für dieses Hörbuch von Schubert Müller-Weiler. Der Titel Deutsche Winterreise, Liederzyklus mit Geschichten von Menschen im Abseits. Mit den Sprecherinnen und Sprecher Birgitta Asheuer, Jens Harzer, Wolfram Koch, Helmut Kraus, Eva Mattes. Am Klavier hören wir Hedayet Jedikar. Das ist nur eine CD, 1 Stunde 20 Minuten Hörzeit, zum Preis von 16 Euro bei Speaklow erschienen. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur haben wir wie gewohnt auch wieder ein Hörbuch für Kinder, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Dahinter steht als Autor ein Musiker, Matthias Lang heißt er. Matthias Lang hat zum Beispiel Orchestermusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt studiert. Seit rund 10 Jahren ist er aber auch schon im Hörspielbereich tätig und bekam auch schon einmal den ARD-Hörspielpreis für unabhängige Hörspielmacher. Nun hat er als Autor ein Kinderhörspiel, Achtung, über das Wetter geschrieben. Dorothee Meyer-Karwick, das klingt erstmal sofort interessant, aber wenn man nachdenkt, auch anspruchsvoll, wie ist denn das aufgebaut, das Wetter zu erklären, das ist ja doch ziemlich aufwendig und unter Umständen auch kompliziert.
Ja, das ist wohl wahr, aber Matthias Lang hat sich so eine Rahmenhandlung ausgedacht, die das Thema für Kinder ziemlich gut verpackt. Da geht es darum, das Mädchen Frieda hat bald Geburtstag und den will es gerne draußen im Garten feiern. Doch es regnet und regnet und so baut Frieda sich eine Wettermaschine mit einem Wetterfrosch im Glas. Und da sie weiß, dass gutes Wetter kommt, wenn der Frosch im Glas nach oben steigt, hängt sie ihm das Futter an die Decke. Und tatsächlich, sie hat Erfolg, der Regen hört auf. Doch nun wird es heiß und heißer. Alles stöhnt jetzt unter der Hitze. Und die Mutter von Frieda sagt, also wenn das so weitergeht, müssen wir den Geburtstag doch drinnen feiern. Draußen ist es einfach zu warm. Und wegen dieser langen Hitze gibt es nun bald auch eine Hotline zu einem Wetterexperten der ARD. Und zwar zum Meteorologen Sven Plöger. Und bei dem rufen Frieda und ihr Freund Nils nun an.
Hallo Herr Plöger, hier sind Frieda und Nils.
Hi ihr zwei, hallo Frieda, hallo Nils.
Hallo. Ich habe heute Geburtstag und...
Wow, alles Gute zum Geburtstag, Frieda.
Danke, Herr Plöger. Aber ich habe eine Frage. Wie kann es sein, dass es jetzt schon seit 3 Wochen so heiß ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist Wahnsinn. Wir haben ein riesiges Hoch und das bewegt sich nicht weiter, weil ein Tief auf dem Atlantik liegt und das immer wieder die heiße Luft aus Südspanien und der Sahara zu uns spült. Also wir haben jetzt im Moment quasi so eine Art Wüstenwetter.
Ja, aber wie entsteht sowas? Wie entscheidet sich denn das Wetter dafür? dass es jetzt so heiß ist?
Tja, Nils, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil da so viele Zusammenhänge gleichzeitig passieren. Du musst dir vorstellen, irgendwo scheint Sonne. Es gibt ja auch tags und nachts. Das heißt, die Sonnenenergie wird unterschiedlich verteilt. Und dann ist es irgendwo wärmer als woanders. Und in diesem Moment, wo es diese Unterschiede gibt, da will die Natur diese Unterschiede sofort wieder ausgleichen. Und um das zu schaffen, dieses Ausgleichen, entsteht Wind. Die Luft beginnt zu strömen, von A nach B. Aber dann ist irgendwo zu viel und irgendwo wieder zu wenig Luft. Und dann fängt sich das alles auch noch an zu drehen, weil wir auf einer sich drehenden Kugel, der Erde nämlich, leben. Und je nachdem, wie sich das alles so miteinander verschiebt, ganz viele, viele, viele Dinge, haben wir am Ende eine, ja, wie du so schön sagst, Wetterentscheidung. Und im Moment ist die Entscheidung eben gefallen für dieses große Hoch und das Wüstenwetter.
Ja, also Sven Plöger hat es gerade selber gesagt im O-Ton, das ist alles ganz schön kompliziert. Frieda hat dann übrigens auch Angst, dass sie mit ihrer Wettermaschine und dem Wetterfrosch schuld an der Hitze ist, aber da kann Sven Plöger sie dann doch beruhigen. Aber dann meldet sich der Wetterfrosch selbst zu Wort und sagt, er könne für Abkühlung und etwas Regen sorgen. Und Frieda und Nils lassen ihn dann aus dem Glas und Zauberei, er nimmt sie dann mit. Der Frosch mit Riesensprüngen geht es dann zu Orten, die wichtig sind für die Regenentstehung.
Wir flogen durch die Luft und landeten direkt neben dem Fluss. Naja, neben dem, was davon übrig geblieben war.
Wo ist denn das ganze Wasser hin?
Da ist ja nur noch ein kleines Rinnsal übrig geblieben. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
Also, wie willst du jetzt besseres Wetter machen?
Naja, für besseres Wetter brauchen wir erstmal Wolken. Und dafür brauchen wir Wasser. Aber ohne Wasser...
Tja, ich wusste ja, dass du kein richtiger Wetterfrosch bist.
Warte, warte. Wenn wir den Fluss verfolgen, dann kommen wir irgendwann dahin, wo es bestimmt Wasser gibt.
Na klar, ans Meer.
Genau. Dort könnten wir vielleicht Wolken machen.
Wie soll das denn gehen?
Das Wasser wird dann nämlich von der Sonne aufgewärmt und verdunstet dann. Wie bei eurem Kochtopf zu Hause.
Ach so.
Ja, man nennt das Kondensation. Wenn aus dem unsichtbaren Wasserdampf kleine Wassertröpfchen werden, die wir dann sehen können. Und normalerweise ziehen die Wolken dann mit dem Wind wieder aufs Land, wo sie dann das Wasser als Regen wieder fallen lassen. Das ist der Wasserkreislauf.
Ja, so erklärt der Wetterfrosch also diesen Wasserkreislauf. Die drei reisen dann noch zum Meer, fliegen hoch zu den Wolken, zu einem Regenbogen. Sie geraten in einen Sturm. Sie lernen ein Indianermädchen kennen, dessen Stamm ebenfalls sehr unter der Trockenheit leidet und erfahren, was ein Wetterballon so alles macht.
Das klingt ziemlich charmant gemacht und auch so, dass es weiß Gott nicht unterfordert. Ich glaube, selbst ein Erwachsener würde das nicht unterfordern, dieses Hörbuch. Auf dem Cover steht für Sechsjährige oder ab 6 Jahren. Passt
ja, das
zusammen?
Ja, das finde ich auch ein bisschen früh. Also die Rahmenhandlung um Frieda und Nils, die passt schon für 6-Jährige. Aber ansonsten, also die Geschichten um den Wasserkreislauf, um Hochs und Tiefs, um die Sturmentstehung, das ist alles super interessant, wie Sie sagen, auch für Erwachsene. Aber für 6-Jährige, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich würde sagen, für 8-Jährige und Ältere ist es sehr gut geeignet und dann macht es auch richtig Spaß.
Und vorhin haben Sie das so schön eingeleitet, Dorothee Meyer-Karweg, und so spannend gemacht. Deswegen die Frage, kann Frieda ihren Geburtstag dann noch draußen feiern?
Nein, es beginnt dann plötzlich zu regnen. Sie müssen drinnen feiern, aber Frieda ist trotzdem zufrieden. Denn Sven Plöger hat ihr ja auch vorher erklärt, dass es gar nicht so gut wäre, wenn wir alle, jeder individuell das Wetter ändern könnte. Denn jeder wünscht sich ein anderes Wetter. Also die Kinder wollen eventuell Sonne, der Bauer möchte Regen, der Windsurfer heftigen Wind. Also das Wetter können wir nicht ändern, Gott sei Dank. Aber das Klima, in dem wir nämlich weniger CO2 in die Luft jagen. Und auch dafür gibt es dann noch ein paar kleine Tipps am Ende des Hörspiels.
Also durchweg ein fein gemachtes Hörbuch, das kann man festhalten. Das Kinderhörbuch von Matthias Lang. Unser Wetter heißt es. Auf Entdeckungsreise zu Wolken, Wind und Regenbogen. Mit den Sprecherinnen und Sprechern Jule Schlüter, Torben Drube, Martin Bross, Sigrid Burgholder, Sven Plöger. Eine CD, 1 Stunde, 8 Minuten Hörzeit zum Preis von 14,90 € bei Headroom erschienen. Die Altersempfehlung, wir haben darüber diskutiert, ab 6 Jahren, ab 8 wird's schlüssiger. Und von der Hörbuchzeit in HR2 Kultur verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.